Wenn ich einen Garten anlegen will, sollte ich mir im Vorfeld genau überlegen, wie dieser aussehen soll. Möchte ich viele schöne Blumen oder mehr ertragbringende Obstbäume haben? Bin ich bereit, viel Zeit für die Pflege aufzuwenden oder soll es mit möglichst wenig Aufwand gehen? Ganz ähnlich sollte ein Portfolio geplant werden. Was will ich erreichen? Welchen Zweck hat das Depot? Und wie intensiv möchte ich mich regelmäßig darum kümmern? Denn mit einem strategisch gut zusammengestellten Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen können die finanziellen Ziele, die ich haben möchte, erreicht und gleichzeitig Risiken minimiert werden. Also, wie finde ich die ideale Balance zwischen Risiko und Rendite? Welche Investments passen zu meinen persönlichen Zielen? Und wie sollte man in turbulenten Wirtschaftszeiten handeln? Antworten auf diese Fragen und mehr klären wir in diesem Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als absoluten Spezialisten für das heutige Thema begrüße ich bei mir ganz herzlich Christian Kahler. Er ist Portfolio-Manager, Gründer und Hauptgesellschafter der Fondsboutique Kahler & Kurz Capital sowie ehemaliger Chef-Anlagestratege des DZ Bank Research und damit ein Kollege von mir gewesen. Hallo Christian, grüß dich.
Hallo Falco, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und auch wieder sprechen.
Genau, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden, dann immer noch bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Christian, erzähl uns zum Einstieg nochmal ein bisschen was über dich. Du warst eben ehemaliger Chefanlagestratege beim DZ Bank Research. Da haben wir ja, glaube ich, auch direkt nebenan gewohnt, in Anführungsstrichen, in den Büros. Du bist jetzt dann Portfolio Manager geworden, hast dich dann schon entschieden, deinen eigenen Fonds aufzulegen. Verrat uns doch mal, was hat dich dazu bewogen, dich dem Portfolio Management auf diese Art hauptberuflich zu widmen?
Ja, ich war seit meiner späten Jugend, es war ja diese neue Marktphase und Nasdaq-Blase, ich sag mal, ab der Mitte der 90er Jahre bis 1999 wurde ich zum Aktienfan. Da gab es halt diese ganzen Bücher, die man lesen konnte. Leider nicht auf Deutsch. Deutsch war immer nur die Costolani-Bücher, da war ich jetzt nicht so ein großer Fan. Und da gab es ja diese Firma Amazon, die auf einmal anfingen, Bücher aus den USA, englische Bücher zu verschicken. Ja, und dann habe ich mich da eingelesen. Und dann wahrscheinlich, wie auch du, hat mich irgendwo der Virus gepackt. Habe da meine Koffer gepackt, bin 1999 vor Ewigkeiten nach Frankfurt gegangen zur DG Bank damals. Ja, und war dann 22 Jahre da. Und mir haben halt so die letzten 5% gefehlt. Das hat mir sehr gut gefallen bei der DZ Bank. Aber ich wollte halt Geld investieren. Ich hatte das früher schon gemacht. Ich hatte Investmentclubs mit Freunden, verschiedene andere Mandate, die ich da auch gesteuert habe. Ja, und dann kam im Endeffekt die Idee, was Eigenes zu machen. Wir haben dann zusammen mit meinem Partner haben wir dann ein Konzept entwickelt. Und dann ging es eigentlich relativ Schlag auf Schlag. Ja, das heißt, wir haben Geld eingesammelt, also Neudeutsch Seed-Kapital. Und haben dann im Endeffekt auch einen aktiven Fonds aufgelegt, wo auch viele Kunden und Freunde und Verwandte und Familienmitglieder gesagt haben, ja, wenn du das machst, dann sind wir dabei. Und von daher, auch nach vielen, vielen Jahren kann man noch mal wechseln. Und ja, mir hat's gefallen.
Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Hast du auch Amazon-Aktien gekauft, als sie noch ein Buchversender waren?
Nein, das nicht. Aber ich kann mit was anderem glänzen. Also meine beste Aktie in meinem Portfolio ist die Monster Beverage. Die machen Energy Drinks. Und das war eine ganz faszinierende Geschichte, weil ich habe damals halt angefangen, Geschäftsberichte zu lesen oder auch so Screenings zu machen. Und da war halt eine Aktie, das war Hansen Natural. Muss man sich jetzt nicht merken, das waren Orangensafthersteller aus Kalifornien und die sind jedes Jahr irgendwie 50%, 80% oder 100% gewachsen. Ich habe gedacht, meine Herren, ich wusste gar nicht, dass Orangensaft so ein expandierendes Geschäft ist. Und da habe ich näher reingeschaut und habe ich gemerkt, dass es halt diese Energy Drinks, diese Monster Beverages, also viele kennen es ja mit diesem grünen, aggressiven M, das sieht man oft an Ampeln bei Autos, junge Leute mögen das. Ja, und ich sage als Deutscher, als Europäer, habe ich natürlich relativ schnell verstanden, fand ich, dass das so eine Art amerikanisches Red Bull werden kann. Komplett andere Ausrichtung als Red Bull vom Merchandising her. Aber da bin ich dann eingestiegen und die Aktie, ja, ich weiß jetzt nicht genau, müsste man nachschauen, ich ungefähr, ja, ich denke mal, für 56-fach seitdem, ja. Und da, das hat mir gefallen und das ist so das Beste, was ich persönlich auch habe jetzt über den langen Zeitraum.
Dann sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch und toll, dass du trotzdem noch arbeiten magst. Ja, wahrscheinlich war das Investment dann zu klein, das ist ja dann immer so.
Ja.
Aber da sind wir schon gleich mitten im Thema drin, genau. Kaufe ich, was mir gefällt, was ich selber kenne? Das ist ja auf der einen Seite gut, ne? Also Apple, Amazon, Adidas etc. Oder sollte ich eher strategisch vorgehen? Das ist ja eben die Frage, weil der strategische Aufbau eines Portfolios, der ist ja eigentlich, sagst du immer, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Also nicht irgendwas zusammenkaufen. Und deswegen ist die Frage, Du als Profi, was würdest du sagen? Welche Schritte sollten Einsteiger machen, um eben loszulegen mit einem Portfolio? Die haben ja eben den Vorteil, aber auch die Krux, sie stehen vor einem leeren Blatt.
Also das ist eine super spannende Frage und mir fällt es wirklich gesagt ein Stück schwer, darauf zu antworten. Also zum Hintergrund, ich hatte neulich mal eine Abendveranstaltung meiner großen allgemeinen Zeitung aus Frankfurt, wo über 1000 Leute waren, und da habe ich auch gemerkt, dieses Thema ist so komplex und vielfältig, und manche Leute wollen mit Mitte 20 schon sparen, manche haben mit Mitte 50, ich sag mal, das Haus vielleicht abbezahlt und die Kinder sind aus dem Haus und die haben erst dann Geld zu sparen, und viele merken auch erst 1-2 Jahre vor der Rente, dass es vielleicht nicht so reicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber Leute, das hast du ja gerade schon angesprochen, die wie wir, ich sag mal, mit offenen Augen durch die Gegend laufen, die vielleicht irgendwo arbeiten, wo sie auch, ich sag mal, also Insights haben in die Unternehmen oder auch in die technologischen Entwicklungen. Deswegen bin ich so ein Verfechter zu sagen, man muss irgendwie das machen, was einem Spaß macht, was einem gefällt, und kann sich dann so diesem Thema annähern. Also ich gebe mal ein Beispiel. Sag mal, jemand, der jetzt in der Softwareindustrie arbeitet, der brennt wahrscheinlich für das Thema. Der wird dann vielleicht mal gucken, gibt es da irgendwelche Einzeltitel, die einem gefallen? Jemand, der jetzt, eher akademisch unterwegs war, ich sag jetzt mal, eher Bücher liest, dem muss man vielleicht so ein bisschen schubsen, dass man mal ein Gespräch mit ihm macht und sagt, reicht dir eigentlich deine Rente im Alter? Und ich glaube, so würde ich einfach rangehen. Und für mich ist immer diese wichtigste Regel, auch wenn es ein bisschen platt manchmal klingt, man muss halt irgendwas finden, was einen nachts ruhig schlafen lässt. Weil als ich bei dieser Veranstaltung war, kennst du ja das Thema, alle kaufen den MSCI Welt als einzige Anlage häufig. Viele haben dann keine Börsenerfahrung. Und im Mai oder im April waren dann eben auch viele Anleger in diesem MSCI Welt, auf Eurobasis 17% hinten. Und als älterer Börsianer kann es immer mal passieren, dass irgendwas 20-30% fällt. Aber wenn man halt neu ist in dem Business sozusagen, tut es schon richtig weh. Und da muss man so ein bisschen auch die Tränen trocknen. Da habe ich aber gesagt, wenn Sie das Problem haben und Sie das beschäftigt, dann haben Sie zu viel damit. Von daher würde ich sagen, sich einfach mal hinsetzen und überlegen, Plan machen, was ist eigentlich mein Problem? Will ich einfach 200 Euro Rente mehr haben? Oder bin ich vielleicht so ein bisschen, aggressiv und sage, ich kenne mich eigentlich gut aus. Ich sag mal jetzt hier, wie gesagt, bei Energy Drinks, und dann kann ich auch mal schucken. Also ich würde so sagen, das Herz muss ein Stück weit das Thema so ein bisschen weit voranführen.
Hat sich das eigentlich auch in den letzten Jahren verändert? Weil wir merken ja, die Finanzwelt ist ständig in Bewegung. Das, was vor 10 Jahren galt, ist heute schon komplett obsolet. Und dadurch muss man ja auch Strategien und Strukturen eines Portfolios anpassen. Also wir haben jetzt die KI-Entwicklung, das war vielleicht vor etlichen Jahren überhaupt noch nicht absehbar. Neue Anlagemöglichkeiten und Produkte, also ETFs, ich glaube, als du angefangen hast und ich auch, da gab es das so in dieser Art und Weise noch gar nicht. Jetzt die Frage natürlich, wie haben sich denn Portfoliostrukturen vielleicht auch von damals zu heute verändert, als du angefangen hast und ich auch, was hat gegebenenfalls aber auch Bestand? Also gibt es vielleicht so ein paar Grundregeln, die man immer beachten sollte, und was ist jetzt in den letzten Jahren neu hinzugekommen?
Also ich denke mal, ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Was neu hinzugekommen ist, wie du schon gesagt hast, ist diese unfassbare Auswahl an Instrumenten, die ich habe. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, in den USA gibt es inzwischen mehr ETFs als Aktien. Und wenn man das auch mal verfolgt, ich bin halt sehr, sehr US-fokussiert, auch die Anzahl der gehebelten ETFs, also dass ich zweifach oder dreifach setzen kann auf eine Kursbewegung, jetzt noch nicht mal beim Nasdaq, sondern auch bei Nvidia oder auch bei kleineren Unternehmen, das ist schon brutal. Und in Deutschland, Europa sehen wir das natürlich auch, jetzt auf der ETF-Seite, in der Zertifikatewelt. Und ich denke, das ist so eine Sache, die sich geändert hat. Und jetzt muss man überlegen, ob das Ganze schlecht ist oder gut, also ob es einen verwirrt. Oder ob man halt vielleicht sagt, ich habe ja wirklich, wie so ein Werkzeugkasten, so viele Instrumente und kann es dann immer steuern, was ich dann einsetze. Und ich denke, da kommt man eigentlich auch zum Fokus. Ich muss irgendwie so eine Meinung haben, was ich vorhabe, was ich machen will. Und ich denke, diese Grundprinzipien, da komme ich quasi auf den ersten Teil deiner Frage, die haben sich nicht geändert. Das sind dieselben Grundprinzipien wie vor Jahren, wie vor Jahrzehnten. Das heißt, wer sein hart erspartes Geld riskieren möchte, tut gut daran, eine Strategie zu haben. Und strategisch vorzugehen heißt dann üblicherweise nicht auf ein Asset, nicht auf einen Strohhalm zu setzen, sondern eben grundsätzlich zu sagen, Diversifikation schützt vor Verlusten. Solange die Assets, die ich da habe, die Wertpapierkennnummern sozusagen, die ich kaufe, in Stressphasen auch unterschiedlich reagieren. Und von daher würde ich immer sagen, auch im Portfolio gilt vor allen Dingen eins, Qualität statt Quantität. Das heißt, nicht hunderte von Assets oder hunderte von Aktien oder Zertifikaten zu kaufen oder Fonds, sondern eher lieber auf, ich sag mal, 8-15 echte Treiber zu setzen. Das heißt, klar definierte Themen, klar definierte Unternehmen, Branchen, Faktoren oder Ideen, die man so hat.
Ich bin ja so ein strenger Verfechter dieser Core-Satellite-Strategie. Also ich baue ein ordentliches Fundament, wie ich ein Haus baue, zum Beispiel mit breit gestreuten ETFs. Und darauf kann ich dann noch mit einzelnen Titeln gehen. Würdest du dem folgen können oder sagst du, nee, man kann auch ein komplettes Portfolio aus Einzelaktien zusammensetzen, auch wenn es dann eben nur 8 oder 10 Stück wären, wenn es dann eben vielleicht die Marktführer sind?
Also ich persönlich mache es ein bisschen anders. Ich sag mal, wenn man sich gut genug auskennt, dann reichen auch privat ganz wenige Assets, wo man dann voll reingeht. Also wie gesagt, Monster Beverage hat mal drüber gesprochen und du hast richtig vermutet. Ich hatte es natürlich gut erwischt, aber zu wenig reingekauft. Und von daher ist natürlich die Idee, wenn man ein Unternehmen sehr, sehr gut kennt, sollte man da auch reingehen. Das ist ja dieses berühmte Warren Buffett-Zitat, der jetzt 95 geworden ist. Der sagt halt, ist wie wenn du ein Sultan von Brunei bist, dann hast du ein Harem mit 40 Frauen. Und das Problem ist, hast dann wahrscheinlich viel Spaß mit denen, da lernst du alle aber niemals so richtig kennen. Und das ist ja auch das, was er beim Portfolio sagte. Also ich würde eher sagen, für Otto Normalanleger, ja, und da bin ich bei dir, ein Haus aufbauen, Fundament setzen mit einem Core, mit einem Kern. Und der Core steht vielleicht aus 1, 2 Assets oder 3 Assets und darüber setze ich dann halt meine Ideen, die ich habe, die dann auch eher kurzfristig sind. Und ja, ich denke, 99% der Privatanleger werden damit sehr gut fahren.
Und jetzt dann die Frage, jetzt habe ich vielleicht mir ein schönes Portfolio zusammengebaut, bin happy, aber wie gesagt, die Welt dreht sich weiter. Wie oft sollte ich denn die Zusammensetzung und Struktur meines Portfolios überprüfen? Wann ist denn auch wirklich eine Adjustierung sinnvoll?
Ja, also wenn ich das Mandat outsource sozusagen, also einem aktiven Fondsmanager gebe, wie jetzt mir, habe ich natürlich die Verantwortung ein Stück weit rausgegeben, dann muss ich da nicht immer überprüfen oder anpassen. Aber ganz wichtig ist eben auch, das kennst du auch noch, und entscheidend ist nicht im Endeffekt, dass ich eine bestimmte Aktie kaufe, sondern ich muss auch ein bisschen in der Grundallokation arbeiten. Also diese Grundallokation macht laut Studien 80-90% des Anlageerfolges aus. Das heißt, also vereinfacht gesprochen, wenn ich, sagen wir mal als Beispiel, wenn ich Ende 2021, als alle Richtung Aktienmarkt gelaufen sind, da Aktien kaufe, dann habe ich erstmal im Jahr 2022 nichts verdient. Das ist halt diese Allokation. Und da muss man ein Stück weit aufpassen. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht hergehen und sagen, ich habe 100.000 Euro geerbt und stecke jetzt alles in Aktien rein. Das ist vielleicht nicht so der ideale Zeitpunkt. Sondern da muss man irgendwie überlegen, wie komme ich da rein. Aber langfristig sollte man an der, denke ich mal, der Ausrichtung nicht ständig rütteln. Weil wer jetzt einen stabilen Plan hat und sagt, ich brauche das Geld erst in 20, 30, 40 Jahren, der tut er gut daran, nicht häufig auf jede Marktschwankung zu schauen, weil das oft auch ein bisschen erschreckend sein kann. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht halbjährlich oder vielleicht auch jährlich mal zu prüfen, was ist in meinem Depot los? Haben große Verschiebungen stattgefunden? Und dann würde ich halt überlegen, wenn der Aktienanteil jetzt durch extrem hohe Kursgewinne zu hoch ist, wird man vielleicht ein bisschen was zurücknehmen. Und auf der anderen Seite empfehle ich immer ganz stark, da hat sich meine Meinung auch ein Stück weit geändert die letzten Jahre, sehr, sehr stark auf die Verlierer zu achten. Weil jeder große Verlust beginnt mal mit einem kleinen Verlust. Und der Peter Lynch hat immer gesagt, das ist wie, wenn ich ein Blumenbeet habe, privat würde ich ja auch rausgehen und die Rosen zum Beispiel, mit denen würde ich gut sprechen, den würde ich düngen, den würde ich bewässern. Und das Unkraut, was ich dann habe im Garten oder im Portfolio, das würde ich eher kurz halten. Und es ist nicht umgekehrt die gute Idee, dass ich die Rosenköpfe abschneide und das Unkraut dünge. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes, ja, eigentlich ein Garant für den Erfolg, ja, dass ich auch nicht jedem Thema hinterherlaufe. Kennst du es früher, waren es 3D-Drucker, dann war es Cannabis, dann war es Clean Energy, dann war Clean Energy China und diese ganzen Themen, die implodieren häufig.
Ja, ich weiß noch, Wasserstoff, Drohnen und so weiter. Immer so Themeninvestments klingen super, aber im Endeffekt, ja, funktioniert das dann doch nicht. Oder ich habe entweder ein Unternehmen, das macht nur das. Oder ist es 5% des Anteils? Genau. Jetzt hat ja jeder Anleger so seine eigene Komfortzone, wenn es um Risiken geht. Die Deutschen sind ja eher dafür bekannt, sind ja risikoavers zu sein. Das hält ja viele auch vom Aktienmarkt ab, weil sie ja diese Risiken total überbewertet werden. Das heißt, sie spielen immer auf Nummer sicher. Es gibt aber auch immer mehr junge Anleger, die sagen sich, ich mag die Herausforderungen, die es am Aktienmarkt gibt. Ich sehe die langfristigen Chancen. Und diese unterschiedliche Risikoneigung kann man ja auch in einem Portfolio widerspiegeln. Jetzt ist die Frage, gibt es so eine ideale Zusammensetzung eines Portfolios für jemanden, der eher risikoscheu ist im Vergleich zu jemandem, der höhere Risiken eingehen will? Man sagt ja zum Beispiel, Anleihen sind eher sicher und Aktien sind risikoreicher, aber bringen mehr Rendite. Kann man das so ein bisschen spielen?
Also ich halte, ja, das sind diese Regeln in der Branche. Ich habe da eine gewisse andere Meinung zu, weil man sieht natürlich dieses Thema, also Staatsanleihen sind nicht immer sicher. Das muss man halt so sehen. Wenn ich jetzt sehe, wie hoch die Staatsverschuldung ist in Europa, in den USA, gerade das Thema Frankreich ist ja ein bisschen auch durch die Medien gegangen, wo die Staatsverschuldung seit Corona ungefähr 20 Prozentpunkte gestiegen ist. In Deutschland ist sie gleich geblieben. Und ich liefere mich halt hier den Staaten aus, wenn ich dort Geld anlege. Ja, das heißt, Leuten, die gewählt sind, Politiker, die unser Geld ausgeben, und per Saldo funktionieren die Systeme ganz gut. Aber wenn ich eben in Aktien investiere, dann investiere ich halt nicht in Politiker, sondern in Unternehmer, Manager, Mitarbeiter, die, wenn es ein gutes Unternehmen ist, ich sag mal, jeder von denen arbeitet dann 40, 60, 80, 100 Stunden die Woche, ja, reißt sich den Allerwertesten auf, um irgendwie ein Produkt zu haben, einen Service anzubieten, der anderen Leuten hilft. Und das ist für mich eigentlich, als ich das verstanden habe, war ich der Meinung, man muss eigentlich in ein Unternehmen reingehen. Und man muss ja nicht gleich jetzt gehebelt in Nvidia investieren und denken, ah, die macht nochmal 3000%, das ist sicher naiv. Aber man kann sich ja Unternehmen auch suchen, die Anleihen ähnlichen Charakter haben. Ja, also wenn man zum Beispiel mal schaut in so ein ETF, in mittelgroße Unternehmen oder ein Dividenden-ETF, kann man sich relativ schnell besorgen im Internet. Dann mal guckt, welche dieser Unternehmen zahlen da meine, ich weiß nicht, 2,5, 3,5 bis 5% Dividende. Dann kriege ich eine Verzinsung oder eine Dividendenrendite, die deutlich attraktiver ist als das, was Anleihen bieten. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger auch eine Garantie, dass es viele, viele Jahre gut klappen kann. Und wenn ich da eben diversifiziere, habe ich dann eben auch die Möglichkeit, das auszusteuern. Trotzdem, Anleihen, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu schlecht über Anleihen reden. Ganz wichtig ist auch dieses Thema, ja, Sicherheit, das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich fühle mich an, oder Liquidität würde ich sagen, ich fühle mich einfach besser, wenn ich jetzt nicht alles in Aktien investiere, kann ich natürlich auch voll verstehen, sondern ich brauche halt irgendwie, weiß nicht, kenne halt dieses Thema, Waschmaschine fällt aus, Geschirrspüler fällt aus, dann brauche ich auch Liquidität oder das Auto bleibt mal liegen. Also von daher würde ich mal so Mix fahren aus einer relativ hohen Liquidität, ich weiß nicht, 10, 15, 20%, und den Rest kann man dann eben auch, denke ich mal, langfristig zum Beispiel in Aktien stecken oder in andere Anlagevehikel wie aktive Fonds oder auch Zertifikate.
Ja, das ist ja noch interessant, dass eben diese Anleihen immer noch so als sicher gesehen werden. Aber du hast ja recht. Und wenn man sich mal die letzten 50, 80, 100 Jahre anschaut, dann sind ja nach den Währungsreformen dann die Anleihen diejenigen, die ausgefallen sind und nicht die Aktien. Ich zitiere da mal, was heißt ich zitiere, ich führe da mal ganz gerne meine Schwiegeroma ins Feld. Die wird nächste Woche unglaublich 100 Jahre alt und hat 4 Währungssysteme miterlebt. Und ich glaube schon zweimal alles verloren, wenn man so sagen muss, durch Währungsreformen. Also von daher sollte man sich da nicht so sicher sein, dass ja ein Papiergeld dann auch wirklich es ist. Und bei einer Aktie habe ich eben die Substanz, was du schon sagtest.
Ja, und das ist, Deutsche sind halt besonders vorgeprägt. Da kommt auch dieser Spruch her. Das ist so ein typisch deutscher Spruch, über Geld spricht man nicht. Ja, das wurde halt von der Oma oder von der Uroma weiter durchgereicht über die Generation, weil es natürlich, das hat dann deine Uroma war es, ne?
Ja, die war sogar bei der Sparkasse, also die spricht über Geld, aber.
Ja, genau, aber dann, das war halt dieses Thema, ich sag mal, nach der Weimarer Republik, Hyperinflation, waren halt viele Menschen, die eigentlich vermögend waren oder, ich sag mal, Mittelstand hatten, heute würde man das sagen, waren auf einmal plötzlich bettelarm und haben dann gesagt, über Geld spricht man nicht. Und von daher ist gerade bei Deutschen dieses Thema sehr, sehr tief verankert und da würde ich mal sagen, ja, heute, liebe Freunde, liebe Anleger, gibt's halt Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Ja, also wie gesagt, ich muss nicht nur Aktien machen. Ich kann auch, wenn ich sage, ich bin Krypto-Experte, kann ich mich da verausgaben. Oder ich kann eben auch mit Anleihen ein bisschen was bauen. Oder ich kann auch mit Gold natürlich was bauen. Also da gibt's halt definitiv mehr Möglichkeiten als früher. Und ich finde es mal ganz witzig, weil, kennst ja auch diese Statistiken, früher der reichste Mann der Welt, das war halt immer, ich weiß nicht.
Müll?
Ja, genau, Öl, wie, ja. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, vergrat der Name, Getty, Rockefeller, Getty. Genau, Getty, Rockefeller. Ja. Und man fragt sich mal, wo ist das ganze Geld geblieben? Und dann kriegt man immer raus, irgendeiner hat es dann doch ausgegeben. Und ja, die werden dann besser mitgefahren. Gab es damals noch nicht, aber wenn das heute passieren würde, wären die Erben eigentlich ganz gut damit bedient, einfach ein Portfolio auszubauen aus Fonds, aus ETFs und anderen Anlagevehikeln. Und da fährt auch keiner irgendwie finanziell gegen die Wand.
Alternative Assets, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen. Du hast gesagt, Gold ist ja eigentlich auch ein bisschen alternativ, aber reden wir mal über das coole Zeug, was ja aktuell auch viele junge Anleger umtreibt. Krypto-Coins, Ethereum, Bitcoin, Co. Hat sich ja mittlerweile aber auch als etabliertes Anlageprodukt festgesetzt. Mittlerweile gibt es ja auch ETFs in den USA, Finanzprofis für dieses zugänglich. Die sind auch eher offen da gegen dem gegenüber. Also wie siehst du das? Sollte sowas einen Teil ein Portfolio spielen oder ist das dann eher Spielgeld?
Also ich würde sagen, feel free. Ja, also wer meint, darauf zu setzen, der sollte es machen. Ich würde aber immer definitiv sagen, lieber nur auf die zwei, drei Hauptassets konzentrieren, also auf Ether, auf Bitcoin. Und ich denke aber, jeder sollte, ich kann es gleich nochmal erzählen, jeder sollte irgendwie, sag mal, 5 oder 10% investieren in so ein Bitcoin-ETF zum Beispiel, ja. Beziehungsweise ETF heißen die ja nicht, sondern ETP, glaube ich, ja. Und da gibt es von einer Firma, die das Produkt lanciert hat, das ist das schnellst wachsende passiv gemanagte Produkt auf Bitcoin. Ich glaube, irgendwie $70 Milliarden sind da jetzt drin. Also das ist auf dem Weg, so groß zu werden wie der größte ETF auf den S&P. Und wer da 5 oder 10% reinsteckt, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Aber theoretisch besteht ja die Möglichkeit, dass Bitcoin, da gibt es ja auch irgendwelche Experten, die dann sagen, kann sich nochmal verzehnfachen, kann sich nochmal verzwanzigfachen, kann auf Null fallen. Da hätte man auf jeden Fall, ich sag mal, diesen mentalen Haken dran. Wenn es komplett eskaliert, bin ich dabei. Und ich würde es immer so sehen. Also ich würde immer für mich immer sagen, ja, so ein Rohstoffvehikel ist sinnvoll, Goldvehikel ist sinnvoll und auch ein Krypto-Bitcoin-Vehikel ist sinnvoll. Ich bin aber dann auch jemand, der sagt, wahrscheinlich reicht da ein einfaches 1:1 laufendes Produkt, also ein ETF oder ETP oder ein Zertifikat.
Und weiterer Trend ist ja KI, nicht unbedingt neu. Aber jetzt geht's nicht mehr darum, dass man in KI-Werte anlegt, sondern mit KI. Also selbst, ich sag mal, Anfänger können sich ja mittlerweile tolle Tools programmieren lassen. Ich habe letztens eben auch, dadurch komme ich auf diese Frage, mit einem jungen Anleger gesprochen, der mir dann erzählte, hat sich jetzt voll da reingegroovt und hat sich ein Handelssystem programmiert mit KI, mit Language-Modellen und plant dann eben von diesen Erträgen zu leben. Ja, aber die Frage, was sagst du als Profi zu sowas und setzt ihr vielleicht auch schon mittlerweile KI-Tools ein, um Marktscreening oder Ähnliches zu betreiben?
Also ich muss sagen, ich setze KI immer ein, jeden Tag. Ja, also ich habe da auch eine sehr hochwertige Lizenz von ChatGPT. Das läuft den ganzen Tag. Warum? Weil ich im Endeffekt wie 5 Mitarbeiter. Ja, also ich mache aber nur Folgendes. Wir bekommen Quartalsberichte vom Unternehmen oder eine Kundenanfrage oder haben eine Idee. Also gestern ging es um dieses Thema. Also vielleicht nochmal weiter auszuholen. Diese Woche kam ja im Endeffekt nochmal die Oracle mit Zahlen, wo dann Weltkonzern, 250 Milliarden Marktkapitalisierung, die Aktie steigt dann irgendwie 40-50%. Und da ist natürlich nochmal die Frage, die man einfach dann auch mit KI relativ schnell sehen kann, ist nochmal zu fragen, diese Cloud-Anbieter, Amazon, Google, Microsoft, die investieren ja bis zu 1.000 Milliarden wahrscheinlich jetzt jährlich, also unfassbare Summe, $1 Billion in dieses Thema KI. Und dann fragt man einfach, wer profitiert noch abseits von Nvidia? Und dann KI kann relativ diese ganze Wertschöpfungskette abbilden. Und ich bin dann eher so interessiert auch an diesem Thema Wasserversorgung zum Beispiel. Also so ein Datencenter verbraucht in der Spitze bis zu 15 Millionen Liter Wasser am Tag, also unvorstellbare Summe oder Menge. Und 40% der Datencenter sind auch irgendwo in Gegenden, wo keiner wohnt, also ich sag mal Nevada. Und da gibt es halt so unfassbar komplexe Themen und das kann man mit KI natürlich sehr, sehr gut erfassen. Und dann habe ich im Endeffekt schon mal eine Idee und dann kann ich reden mit unserem Broker, mit unseren Banken, die wir da eben haben, und kann dann nochmal stärker nachhaken oder auch bei dem Unternehmen nachhaken. Und da sage ich ganz ehrlich, das will ich nicht mehr missen. Ja, und das ist auch ein Rennen gegen die Zeit, weil alle natürlich aufrüsten, weil auch eigentlich nicht klar ist genau, was so diese zweite Linie sein wird von KI. Also das wird jetzt alles aufgebaut, aber das wird ja dann auch integriert in die ganzen Unternehmen, in die Banken, in die Industrien. Und da muss man einfach auf dem Weg bleiben, um auch da die Trends zum einen nicht zu verpassen, aber auf der anderen Seite eben auch zu vermeiden, dass man irgendwo, ich sag mal, in die Pfütze tritt. Das heißt, ein Unternehmen hat was von der KI möglicherweise komplett aufgesogen wird. Ja, das ist immer wichtig. Also ich war ganz witzig im Call mit dem Broker, der hat gesagt, der einzige sichere Job der Zukunft ist Zahnarzt, weil das noch ein Face-to-Face, im wahrsten Sinne des Wortes, Business ist, wo die KI nicht viel machen kann. Der Zahn muss irgendwie noch selber da repariert werden oder was auch immer eingesetzt werden muss. Während 80% aller Jobs, die im White-Collar-Bereich, also im Bürobereich, zur Disposition stehen. Und das ist zum Beispiel ganz witzig, da gibt es halt einen Hersteller von Tasern oder von Bodycams in den USA, wo es eben so ist, wenn der Polizist, sag mal jetzt von seiner Schicht zurückkommt, war vielleicht am Fußballstadion, gab es ein paar Krawalle, dann kommt er ins Büro und er filmt alles mit, macht da seine Aktivitäten, es wird alles gefilmt mit der Kamera und sobald er im Büro reinkommt, ist der Bericht schon komplett geschrieben mit AI. Möglicherweise hat man auch die Verdächtigen schon identifiziert, Überkennung. Und das spart halt pro Schicht 1 bis 2 Stunden Arbeit. Und allein daran sieht man, wie das ganze Thema eben alles revolutionieren wird. Von daher, ja, KI braucht man auf jeden Fall, auch bei diesen ganzen Analysen. Bei diesem anderen Thema Investmentstrategien aufsetzen, Trading, kann man es probieren. Ich wäre aber immer noch sehr, sehr vorsichtig, weil da wird ja reales Geld auch bewegt und da muss letztendlich immer noch jemand darüber sitzen, der das Ganze kontrolliert. Und wenn man sagt, man will es vollautomatisieren, würde ich es immer vorprogrammieren mit AI und dann aber nochmal einen echten Software-Spezialisten geben. Und dann klappt es wahrscheinlich auch gut mit der finanziellen Freiheit für den Kollegen.
Kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Wir leben ja in einer Zeit voller Umbrüche. Das ist auf der einen Seite interessant, weil es mal was Neues gibt. Der Mensch braucht ja auch neue Reize. Allerdings fühlen wir uns davon auch gestresst. Es gibt kaum noch Konstanten und das stellt ja auch Anleger vor große Herausforderungen. Bist du schon etliche Jahre am Markt unterwegs? Welche Strategien und Tipps kannst du unseren Zuhörern, die ja eher noch Anfänger sind im Kapitalmarkt, mitgeben, um solche turbulenten Zeiten erfolgreich zu meistern? Hast du vielleicht auch mal so ein einschneidendes Erlebnis ereignet oder mitbekommen, wo du sagen würdest, okay, daraus habe ich folgende Konklusion gelernt?
Also ich würde sagen, das ist ja auch so ein Spruch im Endeffekt, aber der Wandel gehört halt zum Alltagsgeschäft. Ja, das heißt, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, wir hatten die Lehman-Krise, gestern war, heute ist jetzt, als wenn wir es hier besprechen oder aufnehmen, quasi Jahrestag gewesen von 9-11, neue Marktcrash, Dotcom-Blase, Kriege, Ukraine. Also es gibt permanent Stress und ich bin auch nicht der Meinung, dass es heute stressiger ist als in den 70er, 80ern. Sag mal, unsere Eltern hatten noch diese Sorge Nachkriegszeit oder Sorge vom Kalten Krieg, also da hätten einem die Raketen direkt um die Ohren fliegen können. Deswegen glaube ich, heute ist die Situation auf dieser Seite ein Stück weit entspannter, auch wenn die Ukraine jetzt natürlich auch nur, weiß nicht, 1500 Kilometer entfernt ist. Aber das stört mich jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich kann immer nur sagen, es gilt, wenn es volatil wird, wenn die Verwandten WhatsApp schicken und fragen, soll ich verkaufen, weil es nach unten geht, da gilt es immer darum, einen absolut kühlen Kopf zu bewahren. Ich bin großer Freund von dem Thema, was George Soros immer sagt oder Stanley Druckenmiller, zwei ultra erfolgreiche Anleger, die sagen immer, interessiere dich nicht für das, was heute passiert, sondern denk mal 12 bis 15 Monate voraus. Und ich glaube, das ist das, was in der Praxis sich bewährt. So, das heißt konkret, heute sollte man vielleicht nicht mal schauen, ob Nvidia beim nächsten Mal noch die Quartalszahlen schlägt, sondern heute sollte man eher schauen, was eben in dieser nächsten Stufe passiert. Ja, was ich vorhin so ein bisschen angerissen habe. Ja, wie setzen die Industrieunternehmen KI um und so weiter? Und da gibt es natürlich fantastische Möglichkeiten. Ja, ich vergleiche das immer mit dem Thema Automobilerfindung. 20er Jahre wurde das Auto erfunden. Das war ein absolutes Erfolgsthema. Prognose war, dass 20 Millionen Menschen da mal ein Auto fahren. Heute fahren wahrscheinlich alle Amerikaner, also 300 Millionen, haben wahrscheinlich im Durchschnitt auch 2 Autos eher. Das hat alles funktioniert. Das Problem war damals nur, es war ein totaler Massenmarkt in den 20er Jahren. Wenn man auf Wikipedia mal schaut, ich glaube, es gab über 1200 verschiedene Automobilhersteller oder Manufakturen, würde man sagen. Letztendlich haben da nur 3 oder 4 wie GM oder Ford überlebt und mussten auch ein paar Mal vom Staat gestützt werden. Und die Sieger von den Autoerfindungen waren ganz andere Themen. Ja, es war zum Beispiel Walmart, ja, weil die auf einmal gesehen haben, wir können auch in den Vorstädten da unsere Supermärkte aufbauen oder ein bisschen weiter draußen auf der grünen Wiese, weil eben die Menschen Autos haben. Und das waren dann die richtig großen Gewinner. Und das, denke ich mal, ist auch eine Strategie, die man sich jetzt anschauen sollte. Ja, das heißt, überlegen, welche Unternehmen profitieren komplett von KI. Und da muss man gar nicht so voll ins Risiko gehen. Man könnte zum Beispiel sagen, die Versicherungsbranche wird vom Thema AI oder KI extrem profitieren, weil wir wissen, dass alle Versicherungskonzerne oder auch Banken sind jetzt nicht ganz so schnell in der Abarbeitung von Aufträgen oder von bei Versicherern von Versicherungsfällen. Durch KI kann es aber sein, dass es, sage ich mal, innerhalb von 10 Sekunden funktionieren wird. Und da sieht man, dass auch selbst sehr etablierte Geschäftsmodelle da funktionieren werden. Und ich denke, das ist das, was sich seit Jahrhunderten überholt. Ja, dass man die Storys im Auge behält, sich selber mal vielleicht einen Stift und Papier nimmt oder ein iPad und mal aufschreibt, was kann es eigentlich für die Zukunft heißen. Und ich denke, dann wird man auch mit den Crashes keine Probleme haben, sondern im Gegenteil, wird dann die Crashes auch wirklich als Chance zu begreifen.
Okay, dann versuche ich nochmal zusammenzufassen. Wie baue ich mir ein optimales Portfolio zusammen? Ich glaube, wir haben schon festgestellt, es gibt nicht die eine Lösung für jeden. Es kommt immer darauf an, welchen Lebensentwurf habe ich natürlich. Bin ich eher risikoaffin oder risikoavers? Wobei wir da schon gesagt haben, Aktien zeigen wohl auch langfristig, weil es ja optimierte Unternehmen sind gegenüber Staatsanleihen und Co., dass sie langfristig Bestand haben sollten, auch über Währungssysteme hinweg. Ich sollte mich, wenn ich etwas Schönes zusammengebaut habe, nicht von diesem täglichen Auf und Ab immer wieder, ich sag mal, beeinflussen lassen und dann alle paar Minuten die Kurse checken, sondern wirklich auch mal vielleicht sagen, ich lasse es mal liegen und das wird sich dann in vielen Fällen dann auch schon wieder, ich sag mal, von alleine erledigen. Das kann man, glaube ich, sagen, also Ruhe bewahren. Ansonsten sich natürlich mit dem auseinandersetzen, was man möchte. Nicht auf das Hier und Jetzt achten, sondern auch mal in die Zukunft blicken. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Essenzen, die ich jetzt vielleicht hier mal rausgeführt habe. Es gibt verschiedene Trends, die immer wieder aufploppen. Davon sollte man sich vielleicht auch nicht allzu sehr verwirren lassen, sondern im Endeffekt das große Ganze im Auge behalten. Fällt dir noch was ein, was du unbedingt noch mitgeben möchtest?
Genau, ich würde auch nochmal diesen Spaßfaktor oder diesen Wohlfühlfaktor nochmal herausheben. Das heißt, wie gesagt, man muss es nicht als dringende Hausaufgabe sehen, wie früher, wenn einer vor einem stand und gesagt hat, das muss jetzt gemacht werden, sondern man kann wirklich auch so ein bisschen seiner Leidenschaft frönen. Ja, mal links gucken, mal rechts gucken, was gibt's für Ideen, was gibt's für Themen, was machen meine Bekannten, was macht meine Firma. Und wenn ich dann gar nicht weiter weiß, kann ich eben auch so ein bisschen, ich sag mal, quantitativ arbeiten, mal auf den Webseiten surfen, was gibt's für Produkte, für Ideen. Und einfach mal überlegen, welche Unternehmen könnten draufgehen bei KI und welche werden wahrscheinlich überleben oder welche werden wahrscheinlich auf jeden Fall überleben. Genau, und dann geht es halt nur, wie gesagt, da schließt sich auch ganz gut der Kreis, guter Gärtner bleiben, Unkraut regelmäßig rausreißen und auf die Rosen setzen.
Vielen Dank, Christian, für die Einblicke und schönen Ideen.
Ja, vielen Dank, Falco, für die Einladung und mir hat es viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer neuesten Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben euch mal ein bisschen inspiriert, mit dem Management eures eigenen Portfolios zu beginnen oder das noch weiter auszubauen. Wenn ihr auch weiter auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert doch gleich unseren Kanal. Und passend zu dem heutigen Thema, da habe ich auch kürzlich zwei Videos produziert zum Thema Portfolioaufbau. Die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Fit for Trading. Checkt also gerne mal unseren Kanal ab. Die Videoreihe dazu, das habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Und wie immer, wir freuen uns über euer Feedback, Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns dazu gerne an wertpapiere@dzbank.de. Und wie immer, beachtet bitte auch die rechtlichen Hinweise, die stehen ebenfalls in den Shownotes. Ja, dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren nächsten Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.